Ja, ich finde das auch schön, euch zu sehen, und es finde ich total klasse, einfach zusammen Gott zu ehren in den Liedern. Mir hat das voll Spaß gemacht eben. Und dann auch noch die Sonne dazu. Also ich freue mich auch immer über die Sonne. Ja, ich bin nicht der Einzige, schön. Gut, ja. Heute in der Predigt geht es um eine Geschichte, die steht in Johannes 2, 1 bis 11, aber die ist so bekannt, die Geschichte, da dachte ich, das ist langweilig, wenn ich die einfach so vorlese. Die kennen sowieso die meisten von euch, und ihr dürft es aber auch gerne zu Hause nochmal nachlesen. Deshalb erzähle ich das jetzt einfach mal so, so ungefähr, wie das gewesen ist. Also etwas mit meinen eigenen Worten auch. Ja, der Jesus und seine Familie, die hatten eine Einladung zu einer Party. Das war so eine Hochzeitsfeier. Und offensichtlich kannten sich die Familien irgendwie. Also Jesus war da jedenfalls. Seine Mama, die Maria, die ist da auch gewesen. Josef, ah, da steht nichts drüber drin. Ich weiß nicht, vielleicht hatte der gerade einen wichtigen Auftrag. Der war ja Tischler oder so. Muss der gerade einen wichtigen Schrank oder sowas bauen? Stelle ich mir so vor, dass er gerade nicht konnte. Ja, also Jesu Jünger waren auch mit dabei bei der Party. Und die haben da also ganz gut gefeiert. Und man muss wissen, dass diese orientalischen Hochzeitsfeiern, die haben so in der Regel 7 Tage gedauert. Also es war jetzt nicht mal irgendwie so ein Nachmittag oder so mit schönen Plätzchen essen oder so, sondern das war schon, ging schon richtig zur Sache da. Also, und mitten in dieser Feier irgendwann, ich stelle mir das so vor, dass Maria vielleicht mal auf Toilette musste oder so, die ist dann an der Küche vorbeigegangen und hat gesehen, dass da voller Aufruhr war in der Küche. Dachte, was ist da los? Hat sie so gehört. Ja, der Wein ist alle. Das ist natürlich schlecht. Also Bier hatten sie nicht da, und ohne Wein war so eine Party dann auch damals undenkbar. Und also diese Servicekräfte, die haben sich total aufgeregt, waren total außer sich. Der Wein ist alle. Was sollen wir machen? Ja, man hätte die Party abblasen können. Aber Maria dachte, hier, mein Kleiner, hier der Jesus, der kann bestimmt helfen. Sie sofort hin zu Jesus, hat ihm gesagt, Herr Jesus, der Wein ist alle, mach mal was. Ja, jetzt könnte man jetzt denken, Jesus, alles klar, Mami, mach ich und so. Aber nein, Jesus reagiert ganz anders, sondern, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen schlecht, ich habe gestern noch einen Wein getrunken. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Genau, also Jesus reagiert unerwartet schroff zu Maria und sagt ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ha. Naja, jedenfalls, also ich spare mir jetzt mal den Kommentar, da komme ich ja später drauf. Maria bleibt am Ball. Sie geht wieder in die Küche zu den Serviceleuten und sagt denen: Also, wenn der Jesus hier kommt, euch irgendwelche Anweisungen gibt, macht es einfach. Das wird dann gut. Und tatsächlich, kurz danach kam Jesus in die Küche, hat den Servicekräften gesagt: Hier, da stehen doch diese 6 Riesenmonsterkrüge, die ihr sonst für eure rituellen Waschungen damit nutzt, die sind sowieso gerade alle. Füllt da Wasser rein. Die waren ja vorbereitet. Ja, okay, alles klar, haben sie gemacht, haben da Wasser reingeschöpft. Wird ein bisschen gedauert haben, weil die hatten ja kein fließendes Wasser. Glaube ich jedenfalls nicht. Und dann, naja, waren die Dinger voll, diese Krüge. Und dann sagt Jesus: Jo, und jetzt geht zu eurem Chef, diesem Speisemeister. Da war also noch so ein Oberster. Also die waren sehr gut organisiert da, diese Partys. Und geht dahin zu dem Speisemeister und lasst den davon probieren. Ja, also die Servicekräfte haben eine kleine Probe genommen davon. Zu dem Speisemeister, der hat das alles gar nicht mitgekriegt. Der war mit anderen Sachen beschäftigt, so. Der musste ja den Überblick behalten. Der probiert diesen Wein, denkt, das gibt's doch gar nicht. Sofort hin zu dem Bräutigam und sagte: Hier, du, ich weiß nicht, wie er hieß, Ahmed oder irgendwie so, keine Ahnung. das ist ja total super Wein. Ja, wieso hast du den da so lange aufbewahrt? Normalerweise gibt man seinen Gästen erst den guten Wein und wenn die dann schon ein bisschen betrunken sind, dann kommt der ein bisschen schlechtere. Wieso machst du das denn jetzt genau andersrum? Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Also das ist so die Geschichte. Das war das erste Wunder, was Jesus getan hatte. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass Jesus ja direkt vorher seine Jünger gerade erst gesammelt hat. Also dass er rumgelaufen hat, sie zusammengerufen. Und das war so quasi ihr erstes Meeting oder ihre erste Sitzung so zusammen. Und aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt an diese Geschichte denkt. Vielen Christen, glaube ich, geht das so. Und mir auch so ein bisschen erstmal so, dass man denkt, so das ist ja eigentlich eine komische Geschichte. Das ist so ein bisschen unangenehm irgendwie so mit diesem vielen Wein. Und weshalb macht Jesus so viel Wein? Weshalb macht er nicht irgendwie was Netteres, so Bionade oder sowas? Also wieso, dass die sich da betrinken und so. Und es ist irgendwie so ein bisschen befremdlich, weil steht ja auch in der Bibel, dass wir uns nicht so betrinken sollen. Und weshalb das gerade auch als erstes Wunder. Also es ist schon so ein bisschen komisch vielleicht für den einen oder anderen, ja, dass man das nicht so richtig versteht. Und dann, dann muss ja auch wirklich was geflossen sein. Also wenn die da 7 Tage lang feiern, also da braucht man schon irgendwie ein bisschen was. Und dass das dann auch so schnell dann alle ist. Und dann hat Jesus nochmal 600 Liter, sind das so ungefähr, die er dann gemacht hat. Das ist ja auch schon was. Also ich weiß nicht, ob ihr so viel Wein zu Hause rumstehen habt. Also bei uns kommt das nicht so ganz hin. Und die waren ja auch nicht mit dem Auto da damals. So von wegen, ja, nee, ich darf nichts trinken, ich bin mit dem Auto da. Gab's ja alles noch nicht. Und insofern war das ja schon, das ging richtig zur Sache. Und Jesus da mittendrin ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Und dann, also wer so ein bisschen bibelfest ist, hat vielleicht auch schon mal gemerkt, dass diese Geschichte, die Hochzeit zu Kana, ja auch nur bei Johannes steht. Also in den anderen 3 Evangelien kommt die ja gar nicht vor. Matthäus, Markus und Lukas, die haben davon nichts erwähnt. Und kann man ja auch denken, ist das denn so alles richtig gewesen? Und okay, also es steht in der Bibel. Und Johannes war nun aber auch dafür bekannt, dass er sehr genau geschrieben hat. Also er hat sehr genaue Ortsangaben und Zeitangaben gegeben, waren sehr genauer. Also ich denke, wir kommen da nicht drum herum. Und ich versuche jetzt mal die... Ach, das ist ja schon aktiviert. Wahnsinn. Genau. Ich habe die... Also die Predigt heißt, die Party geht weiter. Das ist ein vorgegebener Arbeitstitel. Und der erste Punkt, den ich jetzt so ein bisschen rausarbeiten möchte, ist, Jesus begegnet der Not. Also Jesus war auf dieser Hochzeitsfeier mit seinen 12 Jüngern. Und diese Panne, Wein ist alle, ohne Wein keine Party. Interessante Frage wäre jetzt ja, was hätten wir getan, wenn wir jetzt da gewesen wären? Hätten wir vielleicht gedacht, ja, das haben sie davon, haben zu viel gesoffen, hätten sie mal nicht machen sollen, hätten mal so lieber ein bisschen bescheidener bleiben sollen, das haben sie davon. So, jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen und mal über eure Sünden nachdenken oder so. Ich weiß nicht, was hätten wir gedacht so in der Situation? Jesus hat aber keine Berührungsängste. Er begegnet der Not des Gastgebers. Auch wenn das vielleicht ein bisschen befremdliche oder komische Not ist, wo man jetzt nicht denken würde, das ist so das typische Arbeitsfeld für Christen, so Alkoholherstellung oder so. Jesus macht es trotzdem. Er stellt 600 Liter Wein her und die Party geht weiter. Jesus kannte diese Leute auch offensichtlich. Also ich glaube nicht, dass die sich irgendwie fremd waren oder dass die Jesus nur eingeladen haben. Naja, weil das ist ja ein wichtiger Mensch, so ein bisschen Prominente will man dabei haben. Nee, also ich verstehe das so, die kannten sich. Und Jesus hat Zeit verbracht mit den Leuten. Der war einfach da. Der hat ganz normale Gespräche geführt mit denen. Und Ich musste so denken in der Vorbereitung an unsere Visionsabende, die wir hier vor kurzem hatten. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass wir als Gemeinde eine relevante Gemeinde für unsere Gesellschaft um uns herum sein wollen. Wir haben so einfach mal so angefangen nachzudenken. Es wäre doch ganz, ganz naheliegend, wenn man hier guckt, wo ist die Not am größten hier in der Gegend? Wo haben Menschen Nöte und wo können wir diesen Nöten auch begegnen? Und da kann einem ja auch alles Mögliche begegnen. Also gerade bei den größten Nöten, wer weiß, was das für Probleme sind, die Leute haben. Vielleicht Alkoholismus, vielleicht ist da Gewalt, vielleicht Verwahrlosung, was weiß ich. Das können ja richtig heftige Dinge sein. Haben wir da Berührungsängste, diesen Menschen und diesen Nöten zu begegnen? Also ich selber hätte das jedenfalls so ein bisschen, weil vieles ist mir fremd, aber ich glaube, Jesus möchte uns da auch ein Vorbild sein. Also wenn Jesus jetzt hier wäre, so körperlich, der würde da hingehen. Lass uns das doch so machen wie Jesus, dass wir Beziehungen haben zu den Menschen, dass wir ganz normal mit denen zusammen reden, was essen, was trinken, mit denen einfach Gemeinschaft haben und dann gucken, wo die Nöte sind. Ich glaube, da möchte Jesus uns auch durch diese Geschichte ein Vorbild sein. Immerhin, ich meine, er hatte ja seine Jünger um sich, die hat er auch geprägt. Er hat diese Dinge nicht zufällig gemacht, sondern war auch bewusst damals schon Vorbild für seine Jünger. So, ich komme zum zweiten Punkt. Wunderbar, diese PowerPoint-Sachen, was man da so alles machen kann. Mein zweiter Punkt ist, Gott wirkt souverän. Das ist ja schon eine komische Situation, wo man so ein bisschen stutzt. Obwohl erstmal ist sie nicht komisch. Also Maria geht zu Jesus und sagt, hey Jesus, mein Sohn, konnte sie ja sagen, können wir ja nicht. Jesus, mir ist da was aufgefallen, mach mal. So, ne? Und das ist doch so eigentlich so unser Denken. Wir denken so, ja, wir haben so den Durchblick, wir wissen Bescheid und dann gehen wir zu Jesus und sagen dem, was er mal machen soll. Also wir erkundigen uns, also erforschen eine Situation und dann haben wir total den Schnall und denken dann, dass wir das dann Jesus auch erstmal erklären müssen. Aber ich meine, letztlich steht es ja auch so in der Bibel, bittet, so wird euch gegeben. Also, ne, Jesus, hier mal die Bitte an dich und dann macht er das schon. Aber, also Maria macht das auch genau so. Aber sie wird abgewiesen von ihm. Ist schon ein bisschen komisch. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagte er. Aber ja, hallo Jesus, der Wein ist alle, also noch mehr alle kann er nicht werden. Ist doch eigentlich offensichtlich, dass Jesus da was tun muss. Ich glaube, da so ein bisschen müssen wir drüber nachdenken, wie denken wir eigentlich über Jesus? Denken wir vielleicht so über ihn, so naja, der Jesus, so ein bisschen verpeilt ist er ja manchmal so, ne? Also wenn man ihn auch so in Filmen sieht, so ein bisschen verklärt, so ist so in seiner Welt. Und wir als Menschen, wir haben ja den Durchblick. Wir müssen Jesus dann erstmal erklären, was hier los ist. Wir müssen ihm so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Okay, ich denke mal so, die Beziehung zwischen Jesus und Maria mag noch wieder eine ganz eigene gewesen sein. Also wenn ich mir vorstelle, eine Mutter mit ihrem Sohn und die kennen sich ja, das ist vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Qualität, dass eine Mutter auch zusätzlich denkt, ja nun so ein Mann, nun, ja, komm mal in die Puschen, mach mal. Aber nee, Jesus ist Gottes Sohn. Der ist allwissend. Der kennt diese Situation auch im Voraus. Immerhin ist das auch sein erstes öffentliches Wunder, was er da getan hat. Und ich denke, er wollte damit auch zeigen, dass er souverän handelt. Und dann hat er Maria so abgewiesen. Wie hat Maria dann wieder reagiert? Hat sie so einen auf Schmollbraten gesagt, gemacht so, nee, lass, Jesus. Das war unfair. So hättest du jetzt nicht mit mir umgehen sollen. Nee, so war Maria nicht. Die ist einfach zu den Servicekräften in der Küche gegangen, hat ihnen gesagt, wenn Jesus euch Anweisung gibt, macht es. Maria ist dran geblieben. Das finde ich total toll, total vorbildhaft von dieser Frau. Erst ist sie so ganz menschlich und denkt, sie müsste Jesus irgendwie sagen, was er zu tun hat. Aber dann bleibt sie dran. Und ich denke, da wird auch deutlich, dass die beiden eine ganz enge Beziehung hatten und dass sie auch ein ganz tiefes Vertrauen in Jesus hatte. Ich glaube, der Glaube von der Maria war zumindest zu diesem Zeitpunkt viel größer als der Glaube der Jünger, die da ja auch saßen. Die waren da auch. Die haben das auch irgendwie mitgekriegt. Es geht der Maria zwar zu langsam, also nach ihr hätte das Zicki-Zacki da irgendwie alles schnell gehen können, aber sie geht diesen Jesusweg mit. Sie lässt sich drauf ein. Wie ist das bei uns? Vielleicht hast du ja auch eine große Not vor Augen, eine schlimme Situation. Darüber hast du vielleicht mit Jesus auch schon mal geredet, vielleicht auch schon öfter. Und hast ihm gesagt, Jesus, da muss unbedingt was passieren. Da leidest du drunter unter dieser Not. Aber es passiert nichts. Kann man da dann noch glauben? Es ist übrigens oft so, dass es in der Bibel, dass Sachen lange dauern. Es gab ja auch konkrete Prophetien in der Bibel, wo Gott sogar gesprochen hat in Situationen hinein, wo er sagte, da und da werde ich etwas verändern, etwas zum Guten wenden, aber es passiert nichts. Das hat in der Bibel haben Sachen so teilweise Jahre oder Jahrzehnte gedauert, bis Gott eingegriffen hat. Auch zu der Maria sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Okay, er spielt auch so ein bisschen auf seine Stunde am Kreuz an, aber tatsächlich greift er ja auch in dieser konkreten Not noch nicht sofort ein. Warum ist das so? Man könnte ja fast denken, dass Jesus oder dass Gott dann diese Not, diese Situation gar nicht so wichtig ist. Weshalb lässt er sich denn so viel Zeit damit? Ist ihm das dann nicht wichtig? Ich glaube zwar, dass wir Gottes Wege und seinen Handeln nicht immer verstehen müssen. Jedenfalls glaube ich das von mir. Da habe ich die feste Überzeugung, ich muss nicht alles verstehen. Ich bin nur ein Mensch, ich bin ein Geschöpf Gottes. Und ich muss meinen Schöpfer nicht in allen Dingen verstehen. Weil wenn ich das könnte, dann wäre ich wie er. Aber das bin ich nicht. Okay, das ist für manche vielleicht ein schlechter Trost. Ich tröste mich aber manchmal damit. Aber trotzdem kann man hier in dieser Geschichte etwas anderes auch entdecken. Das fand ich ganz interessant. Und zwar werden ja bestimmte Menschen in dieses Wunder einbezogen. Da ist einmal die Maria. Da sitzen auch die Jünger irgendwie rum. Dann sind da diese Servicekräfte, die das Wasser da reinfüllen. Dann ist der Speisemeister da. Es sind verschiedene Menschen, die da irgendwie eingebunden werden. Und was passiert dann zwischen diesem bisschen schwierigen Gespräch, Jesus und Maria, und dem eigentlichen Wunder? Was passiert dazwischen? Es passiert, dass Maria an ihrer Überzeugung festhält, dass sie nicht einen auf Schmollbraten macht, sondern sie hält dran fest. Und sie geht zu diesen Serviceleuten und sagt denen, weist die einfach schon mal ein. Im Glauben, dass das passieren wird. Diese beiden Dinge, das lesen wir in der Bibel, passieren dazwischen. Und ich glaube, dass das nicht zufällig so ist. sondern ich glaube, dass Jesus das so wollte, dass diese Dinge passieren. Ich glaube sogar, dass da ein geistliches Prinzip deutlich wird. Gott ist zwar souverän, aber er möchte Menschen einbeziehen in sein Handeln. Er möchte Menschen einbeziehen. Er könnte eigentlich alles alleine machen, weil er ist ja Gott, er ist allmächtig. Aber er möchte es zusammen mit uns tun. Das ist sein Wesen. Was heißt das vielleicht für dich? An vielen Stellen in der Bibel wird klar, dass Gott handeln möchte, dass er noch was vorhat in dieser Welt. Auch hier in Oldenburg hat er noch etwas vor. Und ganz bestimmte Jobs möchte er mit dir zusammentun. So wie er die Maria vorgesehen hatte, dass die bestimmte Dinge tut. So wie er seine Jünger damals auf konkrete Aufgaben vorbereitet hatte. So, auch wie wir das heute mit dem Leib und den Gliedern gehört hatten, hat jeder von euch, von uns, ganz bestimmte Aufgaben von Gott bekommen. Manchmal kennen wir die noch nicht. Die kann man dann aber herausfinden. Und manchmal kennen wir die aber schon. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass Gott das mit uns zusammen tun möchte, dass jeder von uns dabei wichtig ist. Es geht um sein Reich. Diese Aufgaben sind nicht unwichtig. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir das kennen, diesen Job, den wir hier haben. Und das einfach tun, das ist das Erfüllendste, was wir uns nur vorstellen können. So, ich komme zum dritten Punkt meiner klassischen Drei-Punkte-Predigt. Was bleibt übrig? 600 Liter Wein und die Party geht weiter. Jo, alles klar. Also war's das? Was war nun der eigentliche Sinn dieses Wunders? Kann man sich ja auch fragen bei so einem etwas ungewöhnlichen Wunder. Was will Jesus uns damit sagen? Immerhin war es ja auch sein erstes Wunder in der Öffentlichkeit. Also da kann man eigentlich auch erwarten, dass er da irgendwie ein bisschen Maßstäbe setzt und sagt so, in welche Richtung er so unterwegs ist. Am Ende dieser Geschichte in Vers 11 steht, diesen Anfang machte Jesus und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Seine Jünger glaubten an ihn. Für wen hat Jesus dieses Wunder gemacht? Das klingt ja fast so, als wenn er das eigentlich hauptsächlich für seine Jünger gemacht hat, damit der Glauben von denen gestärkt wird, damit sie glauben, dass er Gottes Sohn ist und dass er große Dinge tun kann. Ist ja aber auch logisch, weil er hat sie ja gerade erst um sich gesammelt. Die hatten zwar schon so ein bisschen so ein Grundverständnis, dass er irgendwie der Messias ist, der so angekündigt war, und sie sind ihm gefolgt als Meister, und durch dieses Wunder hat Jesus jetzt ihren Glauben gestärkt. Auch später in Vers 23 bei Johannes steht, aufgrund seiner Zeichen glaubten viele an ihn. Und irgendwann kam Jesus wieder nach Kana. Und dann war da so ein königlicher Beamter, der hatte einen kranken Sohn, wo er eigentlich selber nichts machen konnte. Die Ärzte offensichtlich auch nicht. Und der hat dann gehört, Jesus ist wieder hier. Das ist doch der, der vor kurzem mal hier so viel Wein gemacht hat aus Wasser. Und dann geht er zu Jesus, sagt ihm Bescheid, hier sag mal, kannst du meinen Sohn heil machen? Jesus macht das. Und dann steht am Ende dieser Geschichte, er und sein Haus glaubten. Also auf die Wunder, die Jesus tat, folgte Glaube. Ich glaube, das ist generell so, dass Wunder Glauben hervorrufen sollen. Dass es also zwar einerseits um die konkrete Not der Menschen geht, dass Jesus wichtig ist, ihnen zu helfen, aber dass auch Glaube entstehen soll. Als Menschen hier auf der Erde kennen wir ja so erstmal von Natur aus nur so das Irdische. Also wir kennen Naturgesetze, wie bestimmte Dinge sich so verhalten, dass man auf Wasser zum Beispiel nicht gehen kann. Wir haben Erfahrungswerte gesammelt in unserem Leben. Wir kennen Erfahrungswerte anderer. Wir kennen Statistiken und können Dinge so einschätzen. Und wenn jetzt aber wir uns Jesus vorstellen, in der Person Jesus, als er hier gelebt hat auf der Erde, da kommt das Göttliche mit dem Irdischen zusammen. Das berührt sich. Da berühren sich zwei Welten und da kann unheimlich viel passieren. Aus Wasser wurde Wein, Kranke wurden gesund, Essen vermehrt, alles Mögliche. Da kann man sich ja schon fragen, ja, was hat das jetzt so mit uns zu tun? Gibt es das bei uns dann auch so? Weil Jesus ist ja nicht mehr hier. Jesus hat ja eine neue heilsgeschichtliche Epoche eingeleitet. Er hat die Zeit der Gemeinde, so wird das genannt, angefangen. Dafür hatte seine Jünger gesammelt und die hat er geprägt. Und es sollten also Gemeinden gebaut werden. Und das ist heute immer noch so. Jesus ist zwar nicht mehr hier selber, aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der ihn vertritt und der in uns wirkt. Und ein bisschen später bei Johannes kann man auch lesen, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Oder in Johannes 7, 38 folgende, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Dabei redet Jesus von dem Heiligen Geist, der in uns lebt, wenn wir mit Jesus verbunden sind und der auch aus uns raus fließt. Das ist diese göttliche, übernatürliche Kraft, über die wir nicht verfügen können, aber die Gott uns gibt, die Jesus uns versprochen hat. Und das ist mit, dass das Wunder passieren und so weiter, das ist mit Ostern oder mit Pfingsten ist das nicht vorbei, sondern das gibt es heute noch genauso. Die Zeit der Gemeinde ist noch genauso da, die ist nicht schon zu Ende. Eigentlich muss man deshalb fragen, eher nicht, gibt es das heute noch, sondern warum sollten heute keine Wunder mehr passieren? Es wäre total unlogisch, warum es keine Wunder mehr geben sollte. Jesus möchte genauso wie damals, dass Glaube entsteht durch Wunder. Er sieht einerseits die Not der Menschen, er hat uns die Kraft dazu gegeben, den Heiligen Geist, und er möchte, dass Glaube geweckt wird unter Menschen. Das ist heute noch genauso wie damals. Ich möchte zum Schluss kommen. Es begann mit einer Hochzeit. Da hatte Jesus die Jünger um sich gesammelt und hat begonnen, ihnen zu zeigen, wozu er in der Lage ist, dass er Gottes Sohn ist. Und hat ihnen Aufträge gegeben. Und es endet mit einer Hochzeit, wo Jesus wieder nach unserem Tod, wenn wir bei ihm angekommen sind, in seinem Reich im Himmel, alle seine Jünger um sich sammeln wird. Alle Jünger, die es je gegeben hat auf der ganzen Welt, zu allen Zeiten. Das wird in der Bibel beschrieben als sogenanntes Hochzeitsmahl oder Hochzeit des Lammes, wo Jesus mit dem Bräutigam verglichen wird und wir mit der Braut. Und wir endlich das Leben führen können, was richtig gut für uns ist, wie Jesus sich das gedacht hat. Aber diesen Zeitpunkt, wann das soweit ist, den kennen wir nicht. So wie Maria den Zeitpunkt auch nicht kannte, dass Jesus eingreift, so kennen wir auch diesen Zeitpunkt nicht, wann unser Auftrag zu Ende ist. Wann ist unsere Verantwortung zum Glauben? Wann hört die auf? Wann können wir endlich schauen? Das wissen wir nicht. Und deshalb bleibt uns nur übrig zu glauben, dass Jesus auch jetzt weiter handeln wird. Lass uns das doch so machen, wie die Maria das gemacht hat. Lass uns glauben wie Maria. Lass uns darauf vertrauen, dass Jesus durch uns, durch jeden Einzelnen von uns, aber auch durch unsere Gemeinde etwas tun möchte. Jesus hat noch was vor hier in Oldenburg. Deshalb sind wir hier. Deshalb treffen wir uns hier. Deshalb machen wir uns Gedanken. Deshalb macht sich die Gemeindeleitung jetzt in Sandkrug Gedanken. Weil dieser Auftrag noch gilt, weil Jesus noch was vorhat. Lass uns glauben, lass uns festhalten an Jesus und wieder neu damit rechnen, dass er Wunder tut, dass er Dinge tut mit uns zusammen. Amen.